Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich möchte an dieser Stelle mal mit einem Witz einsteigen. Den hat mir gerade eben vor wenigen Minuten meine 7-jährige Tochter erzählt. Und den möchte ich dir auf keinen Fall vorenthalten. Sagt der Lehrer zu Fritzchen: Fritzchen, nenne mir bitte mal 4 Körperteile. Fritzchen antwortet: Hals, Maul, Arsch, Gesicht. Der war gar nicht so schlecht, ne?
Nee.
Das Niveau versuchen wir jetzt zu halten.
Mhm. Niveau, weshalb, warum? Das finde ich gut. Ich habe mir ja gerade mal so eine Dattel reingeschoben. Hier ist euer Podcast, der sich immer mit dem Datteln beschäftigt. Ich bin Michael Augustin und auf der anderen Seite ist Fabian Wittke. Ah, nee, umgekehrt. Du bist Michael Augustin, ja, und ich bin Fabian Wittke. Und wir freuen uns auf die, ich glaube, das müsste die 202. Folge Anstoß sein. Ich werde gleich mal runterschlucken. Und dann werden wir zusehen, dass wir vieles von dem, was wir vorhaben, euch leicht verdaulich servieren.
Und zwar getrennt voneinander, Fabian zu Hause, ich hier auch zu Hause in meinem Podcast-Keller. Und kleiner Warnhinweis, es könnte sein, dass es während der Folge mal bellt, also dass hier jemand bellt. Das wird Fabian nicht sein, Aaron Hans wird es auch nicht sein, aber Lolle könnte das sein. Lolle ist unser Pflegehund, der wohnt hier eine Woche, aber der ist im Obergeschoss, ich wohne ja in einem riesengroßen Palast, wie ihr alle wisst, und der ist nicht da, wo ich bin, aber wenn er dann doch mal bellt, also dann ist das Lolle, wollte ich nur mal sagen an dieser Stelle.
Also beim Witz Volle hatten wir jetzt schon Lolle. Einmal Loll und jetzt haben wir auch noch Lolle. Was ist ein Lolle für ein Hund?
Ein riesengroßer Pudel, der, ich kenne mich mit Hunden nicht wirklich gut aus, der ist sehr groß, hat das Fell eines Schafs, die Rasse nennt sich Pudel. Aber ich hatte Pudel immer viel kleiner in Erinnerung. Das ist ein sehr großer Pudel.
Oder ist das so ein
Labradudel? Aber auch ein sehr lieber Hund. Ein Labradudel.
Gibt es ja wirklich.
Gibt es wirklich?
Ja.
Du, ich weiß nicht, ist das so wie bei Steifplüschtieren, dass da dann am Ohr so ein Schild ist, wo dann vielleicht die Rasse draufsteht? Also ich habe Lolle noch nicht so genau unter die Lupe genommen, aber vielleicht sollte ich das mal machen. Weil die Besitzerin, kann ich nicht fragen, die ist im Urlaub und deswegen ist Lolle gerade bei uns.
Und weißt du, was das ist, wenn eine deiner beiden Töchter den mit der Gießkanne nass macht?
Nee.
Ein begossener Pudel.
Ach so, natürlich, ein begossener Pudel. Aber die sind natürlich total happy. Die gehen ab, die gehen mit ihm spazieren. Die haben gerade kein anderes Thema. Das ist schon schön. Ich muss mich um eigentlich gar nichts kümmern. Ich muss nur aufpassen, dass ich, wenn ich spät nach Hause komme, so wie gestern, damit wären wir schon fast ein bisschen beim Fußball. Ich war gestern beim Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen, dass ich mich nicht erschrecke, wenn plötzlich so ein Riesentier aus der Dunkelheit kommt.
Ja.
Also das,
und dann auch noch der Hund.
Das ist nicht so einfach. Und dann auch noch der Hund. Genau, dann auch noch der Hund. So. Willst du unseren Hörern mal so eine kleine Themenvorschau geben?
Aber natürlich.
Oder willst du das Niveau weiter hochhalten und vielleicht auch mal noch einen zusätzlichen Gag platzieren? Weil wir haben ja jetzt ja sowas von losgelegt hier. Das kennen unsere Anstoßstammhörerinnen und Hörer gar nicht, dass wir schon so witzig sind zu Beginn.
Das stimmt natürlich. Also wir schauen auf das, was euch erwartet. Und da blicken wir natürlich in das aufregende Leben eurer beiden Kultreporter. Wir waren am Wochenende im Einsatz. Fabian war zunächst beim absoluten Schlagerspiel, wo vielen noch immer das Wasser im Munde zusammenläuft bei dieser Paarung Preußen-Münster gegen die SV Elversberg. Und außerdem war er noch bei Holstein Kiel gegen den ersten FC Union Berlin. Und Michael Augustin, unser nicht nur Kult, Bundesliga- und Nationalmannschaftsreporter, sondern auch Lieblingsmensch, der war gestern genau in der Volkswagenstadt, in der Stadt, in der immer mehr Verbrennermotoren wieder zugelassen werden. Das habe ich gerade gelesen, eine neue Studie. Die Menschen, die E-Autos gefahren sind, steigen wieder um auf den Verbrennermotor, also gehen wieder zurück. Verbrennermotor des SV Werder Bremen läuft nur auswärts und Wimmer hat keinen blassen Schimmer oder beziehungsweise nur wenig Einfühlungsvermögen. Über all das werden wir sprechen.
Und Arnold muss in die Garage, der hat die 5. Gelbe gesehen.
Der muss in die Garage, der ist sein Lappen sozusagen erstmal los, wie man in Wolfsburg sagt, ne?
Ja, der Führerschein ist stillgelegt, die Spielerlaubnis, für das Spiel am Samstag am Millerntor. Ja, darüber werden wir reden, vielleicht auch noch über den neuen englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel, vielleicht aber auch noch über den ersten Trainerwechsel der Fußball-Bundesliga und wenn wir dann noch Zeit haben, vielleicht auch noch ganz kurz über Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli. Das ist nämlich der Grund, weshalb ich jetzt wieder DAZN-Kunde bin. Ich habe mir tatsächlich einen DAZN-Zugang zugelegt, weil ich das Spiel Freitag sehen wollte und ich war nicht in Dortmund. Und ich zahle 34,95 Euro, damit ich jetzt jeden Monat der Sohn gucken kann. Und ich frage mich mit 3 Tagen Abstand, sag mal, spinnst du? bist du noch zu retten? So stehe ich vorm Spiegel und so hart gehe ich mit mir ins Gericht.
Das heißt, du hast jetzt also nicht nur zwei Töchter, sondern auch noch der Sohn.
Habe ich auch noch, ja. Nach langer Abstinenz habe ich wieder der Sohn. Und ich habe noch eine kleine Quizfrage für dich. Was haben Alexander Bernhardsson, Steven Skripsky, Benedikt Pichler und ich gemeinsam?
Ihr habt alle noch keine Punkte in der Fußball-Bundesliga. Ihr habt noch keine 3 Punkte in der Fußball-Bundesliga geholt.
Ja, das stimmt auch. Aber wir standen beide gestern relativ überfordert vor dem Berliner Tor. Also die drei Erstgenannten in ihrer Funktion als Spieler von Holstein Kiel beim 0:2 der Kieler gegen Union Berlin und ich an der S-Bahn-Haltestelle Berliner Tor, das ist eine nach Hauptbahnhof, da stand ich nämlich und ich stand da, weil mich mein Kollege dort eingesammelt hat, der mich mit nach Wolfsburg genommen hat und ich war erst ein bisschen lost, weil das Berliner Tor, das ist ganz schön unübersichtlich, das ist ja quasi so eine Dauerbaustelle.
Ja.
Und das habe ich mit den drei Kieler Spielern gemeinsam. Also vor dem Berliner Tor waren wir nicht wirklich effektiv, aber am Ende bin ich ans Ziel gekommen, die Kieler nicht so richtig.
Ja, das stimmt. Da heißt es, wir wollen auch schon gleich in dieser Wunde bohren oder wollen wir in der St. Pauli-Wunde bohren oder womit wollen wir
das
anfangen?
Das darfst du entscheiden. Das darfst du entscheiden.
Ja, wenn man es chronologisch, ach komm, dann fangen wir doch mit dem oder mit den frischen Ereignissen an. Wie sagt man so schön, die Geschichte erzählt sich immer von der Gegenwart am besten zurück. Und ja, ich bin gestern dort gewesen. Was kann ich sagen? Ich kann sagen, dass ich die Spielweise von Union Berlin, jetzt nicht nur obgleich das Ergebnis ist, was ich mir natürlich vielleicht auch anders gewünscht hätte, dass ich diese Spielweise von Union Berlin attraktiv finde. Also sie wirkt erst einmal sehr zerstörerisch, weil der erste FC Union Berlin, das Team von Bruce Svensson, mit sehr wenig Ballbesitz auskommt. Sie haben in der Regel im Schnitt mal ein bisschen mehr als 40%, also deutlich weniger als 50%. Das heißt, sie überlassen ganz gerne dem Gegner den Ballbesitz. Und dann, was machen sie? Sie laufen die Räume zu, sie rochieren viel und sie laufen in der eigenen Hälfte den Gegner aggressiv an. Das macht es natürlich vor allen Dingen spielschwächeren Gegnern sehr schwer, in das Spiel zu kommen. So auch dann entsprechend Holstein. Und was sie dann machen, wenn sie dann in den Ballbesitz kommen, dann schalten sie ganz schnell um. Dann haben sie unter anderem sehr, sehr schnelle Spieler wie vor allen Dingen Benedikt Hollerbach, der echt sehr flink auf dem Bein ist. Aber sie haben natürlich auch gefährliche Außen. Ich komme natürlich auch auf Tom Rothe zu sprechen, der gestern natürlich der Man of the Match war. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, St. Pauli und Holstein Kiel Aufstiegskoproduktion war das da gestern. Einmal Rothe auf Alyosha Kemlein, der mit dem Kopf zum 1:0 und dann nochmal zwei ehemalige Kieler. Laszlo Benes hat ja auch mal ein halbes Jahr für Holstein Kiel gespielt, mit der Ecke kurz vor dem Ende auf den Wuschelkopf von Tom Rothe und dann stand es 0:2. Ja, also diese Art und Weise ist unattraktiv, attraktiv. Sie ist, wie gesagt, auf der einen Seite sehr zerstörerisch, auf der anderen Seite funktioniert das wunderbar und für Menschen, die sich für taktische Finessen interessieren, auch sehr interessant zu beobachten. Und das wiederum natürlich auch gepaart mit einer starken Defensive und gestern muss man dann wiederum auch sagen, mit einem herausragenden Renault hinten im Tor, der da 2-3 Mal wirklich den Ball aus dem Winkel gewischt hat. Das war schon wirklich ganz besonders. Ist ja auch immer so ganz interessant, was so abseits passiert, weil all das, was ich geschildert habe, werden wahrscheinlich viele Fans auch wahrgenommen haben. Aber ich bin da gestern ja auch noch unterwegs gewesen und habe mit ein paar Holstein-Kiel-Spielern sprechen können. Und da möchte ich natürlich auch mal dich mit einbinden. Also ich bin da durch die Katakomben gegangen. Du kennst das ja auch da, wo die Interviews geführt werden, wo die TV-Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau, von The Zone, von Sky da ihre Interviews führen und die Zeitungs- oder Online-Kolleginnen und Kollegen warten auf die Interviews. Da habe ich zum einen mit Nikolai Remberg, mit dem Spieler von Holstein Kiel gesprochen, der jetzt auch zugegeben hat, dass es so langsam an das Mentale, also vor allen Dingen, es drückt auf die mentale Stärke, so hat das in dem Sinne ausgedrückt, also dass man, dass er noch lange nicht bei einem negativen Gefühl ist, aber dass natürlich, je mehr man jetzt, das hat Steven Skripsky auch gesagt, je mehr man jetzt investiert und je älter die Saison wird und je weniger Punkte man am Ende dann auch hat, desto mehr ist oder desto größer ist die Herausforderung, das Mindset positiv zu halten. Und das, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Was denkst du?
Ja, das ist von Spieltag zu Spieltag wird das schwieriger, ne? Also Holstein Kiel hat jetzt 5 Punkte Rückstand auf Rang 15, also auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, 2 Punkte Rückstand auf Rang 16, auf den Relegationsplatz, auf den FC St. Pauli. Und dieser Abstand wird größer und größer und größer. Und das ist für die Psyche eine Herausforderung, ne? Also das ist wahrscheinlich jetzt für die Kieler keine so ungewohnte Situation, weil sie sind ja neben St. Pauli als der große Außenseiter in die Bundesliga-Saison gestartet. Aber wenn man sich als Spieler von Holstein Kiel den Spielplan anguckt, dann denkt man vielleicht auch, okay, Spieltag 7, Heimspiel gegen Union Berlin, da könnte was gehen. Aber es ging, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, wahrscheinlich dann ja doch nicht so viel, ne? Und das lag an Kämmlein, das lag an Rothe, aber das lag auch an der von dir gut beschriebenen Spielweise des ersten FC Union. Und so spielen die Berliner ja auch seit Jahren in der Bundesliga, auch unter ihrem Erfolgstrainer Urs Fischer war das schon der Fall. Sie sind da ein ja sehr unangenehmer Gegner, der mit einfachen Mitteln, aber auch mit einer sehr hohen Disziplin, mit einer Körperlichkeit, mit einer klaren Struktur, mit einer klaren Idee dann die Punkte holen. Und Union ist jetzt, nachdem es ja im vergangenen Jahr knirschte und die Mannschaft lange Zeit als Champions-League-Teilnehmer in Abstiegsgefahr war, jetzt wieder oben dabei. Aktuell Tabellenfünfter, punktgleich mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen.
Ja, also gerade im ersten Durchgang trifft das absolut zu. Im zweiten muss man schon sagen, da hat Holstein Kiel viel mehr investiert und kam auch echt zu klaren Chancen. Aber die haben sie dann eben nicht genutzt. Also am Ende, das hat dann Marcel Rapp, der Trainer der Kieler, eben auch nochmal gesagt, also am Ende dürfen sich alle nicht beschweren, wenn es hier unentschieden ausgeht oder tatsächlich auch Holstein Kiel das Spiel dreht. Natürlich muss man dann auch wiederum ganz klar sagen, wenn Holstein Kiel zum Ausgleich gekommen wäre, kann ich mir wiederum auch vorstellen, Bo Svensson ist ja auch ein schlauer Trainer, dann hätte man die Taktik auch mal wieder ein bisschen angepasst und hätte Holstein Kiel wahrscheinlich wieder mehr unter Druck gesetzt. Ja, damit will ich sagen, das bedeutet ja nicht, dass du diesen Flow, den du dir dann erspielst, wenn du als Mannschaft in der eigenen Arena zurückliegst, dass du den dann auch aufrechterhalten kannst, wenn du zum Ausgleich kommst. Aber ganz generell, wenn man sich die Chancen gerade im zweiten Durchgang anguckt, die waren klar, die waren gut, die waren entweder nicht konsequent zu Ende gespielt oder eben Rönnau mit herausragenden Paraden, dann war das schon in Ordnung. Aber das ist es eben genau, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, das ist dann auch einfach der Unterschied. Das ist dann der Unterschied, diese Nuancen, das sind diese paar Prozent, die fehlen, die Abschlussschwäche in den entscheidenden Situationen, dann ist dein gegenüberstehender Torwart vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Bundesliga-Klasse und ja, und dann verlierst du ein Spiel ganz genau so und das tut natürlich weh vor dem Hintergrund, dass Holstein Kiel jetzt ausgerechnet kommendes Wochenende am Sonnabend beim VfB Stuttgart spielt.
Ja, der ja auch nicht so gut klarkommt mit den englischen Wochen und auch nicht damit klarkommt, dass dann so Mittelstädt und ein Enzo Mio mal auf die Bank muss und darunter leidet die Qualität des Spiels, ist natürlich auch ein undankbarer Gegner. Ja, und die Qualität, die offensive Qualität, ich habe mir nochmal die Spieldaten angeguckt, 12-14 Torschüsse gestern in Kiel aus Sicht von Holstein Kiel. Es ist dann so, dass natürlich die Chancen da sind, aber gute Spieler nutzen sie und durchschnittliche Spieler, die ja größtenteils bei Holstein Kiel unter Vertrag stehen, eben nicht und dasselbe Problem hat. Und damit spanne ich den Bogen so ein bisschen Richtung Dortmund St. Pauli am Freitag, auch der FC St. Pauli. Da könnte man jetzt positiv sagen, St. Pauli war eine kalibrierte Linie vom Punktgewinn beim BVB entfernt. Abseitstor, Gilavogi, 1-0 Führung, Treffer wurde einkassiert. Hätte man ein paar Frames weiter zurückgespult, dann wäre die Situation vielleicht eine andere gewesen. Aber auch da komme ich zum Ergebnis, das wäre zu einfach als Erklärung, um dieses 1-2 bei Borussia Dortmund zu analysieren. St. Pauli fehlt ebenso wie Holstein Kiel die offensive Qualität. Und ja, das war eine ordentliche Leistung beim BVB. Es war aber auch so eine permanente Risikoabwägung. Wann bewegen wir uns? Wie weit nach vorne? Welche Konsequenzen könnte das für die Defensive haben? Stichwort Sprintstärke der Dortmunder Flügelspieler. Das war ja so ein Balanceakt, vor allen Dingen so mit zunehmender Spieldauer fast die komplette zweite Halbzeit. Trotzdem ist St. Pauli dann durch dieses tolle Tor von Erik Schmid noch zum Ausgleich gekommen. Kurz danach hat Guirassy dann das 2-1 geköpft für den BVB, weil Dzhigala die Flanke nicht verhindert hatte, weil Guirassy da auch relativ viel Platz hatte im Sturmzentrum. Auch das haben ja vielleicht viele gesehen. Ich habe es tatsächlich 90 Minuten gesehen, weil ich jetzt wieder ein DAZN-Abo habe. Und ich möchte mit dir noch über ein anderes Thema sprechen, weil das ja auch für hohe, weil das auch hohe Wellen geschlagen hat. St. Pauli, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist ja nach Dortmund mit einer Chartermaschine geflogen. Und da war der Aufschrei groß in den sozialen Medien. Ausgerechnet der FC St. Pauli, dieser Verein, der sich so sehr wie Nachhaltigkeit einsetzt, vielleicht so sehr wie kein anderer Verein in der Fußball-Bundesliga, ausgerechnet dieser Verein gönnt sich den Luxus, um von Hamburg nach Dortmund die 300 Kilometer mit einer Chartermaschine zurückzulegen. Wie bewertest du das oder hast du das vielleicht gar nicht mitbekommen?
Ja, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen und die Frage ist ja immer, was steckt dahinter? Also ich sag mal so, der FC St. Pauli wird seine Gründe gehabt haben und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, boah, so 300 Kilometer, 400 hast du gesagt? 300 Kilometer? Irgendwie sowas um den Dreh.
300 dauert mit dem Auto 3,5-4 Stunden. Ja. Wenn es gut läuft.
Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen absurd, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, der FC St. Pauli wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht zu sehr urteilen, weil ich sag mal so, die reine Zeitersparnis, das ist doch immer so der Klassiker, wie wir uns doch auch immer so die Flüge entweder schön, je nachdem, was wir machen, oder schlecht rechnen. Also ob wir entweder mit dem Bus oder mit dem Zug oder eben dann mit dem Flieger unterwegs sind. Und das ist doch der Klassiker. Also bis dann so eine Mannschaft in An- und Abführung verladen ist, also mit dem Mannschaftsbus da nach Hamburg zum Flughafen gefahren ist und dann eingecheckt hat und entsprechend dann abgehoben ist, wieder runtergekommen ist und dann wieder auch ausgecheckt hat und im Bus sitzt und dann wiederum zum Stadion gefahren ist. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt so viel Zeit gespart hat, vielleicht eine Stunde. Also ich finde es irgendwie komisch.
Ich bin grundsätzlich auch deiner Meinung, das war auch mein erster Impuls, aber ich hätte es genauso gemacht anstelle des FC St. Pauli. Ich will es auch begründen. Freitag war Ferienbeginn in Hamburg. Das absolute Chaos. Ich wohne nicht weit vom Elbtunnel entfernt. Es dauert mittlerweile eine Stunde, anderthalb Stunden, um hier rauszukommen. Ich kenne Leute, die haben das Spiel privat verfolgt. Die kamen zu spät zum Anpfiff. Die haben 7 Stunden gebraucht, um von Hamburg nach Dortmund zu fahren. Außerdem war Länderspielwoche. St. Pauli hat mittlerweile auch viele Nationalspieler, mit Jackson Irvine ein. Der war mit der australischen Nationalmannschaft unterwegs. Der ist dann vermutlich irgendwann im Laufe des Donnerstags wieder in Hamburg eingetroffen. Und egal, welches Verkehrsmittel du wählst, wir erleben das ja auch oft. Ich fahre auch oft mit der Bahn oder mit dem Auto an Wochenenden in irgendein Fußballstadion. Es geht meistens was schief. Die Bahn ist nicht zuverlässig. Die war, weil es der erste Ferientag war, völlig ausgebucht, kommt ja auch selten pünktlich. Und die Infrastruktur auf der Straße, auf den Autobahnen, die ist eh schon kaputt und bei hohem Verkehrsaufkommen noch mal ein bisschen kaputter. Und bei St. Pauli ist es ja so, dass sie in diesem Wettbewerb auch eine ernsthafte Chance haben wollen, in der Bundesliga am Ende 16. oder bestenfalls 15. zu werden. Und dann kannst du deine Mannschaft an einem Freitag nicht in dieses Verkehrschaos stürzen. Eine Anreise am Donnerstag wäre fast gar nicht möglich gewesen, weil einige Spieler noch gar nicht da waren. Deswegen kann ich den Aufschrei und die Kritik nicht nachvollziehen. Ansonsten natürlich schon. Ich habe mich auch über einzelne Nationalmannschaften während der EM im Sommer hier bei uns in Deutschland aufgeregt. Da gab es ja auch welche, die sind dann von Hannover nach Hamburg geflogen. Ich weiß gerade nicht mal, welches Team das war. Die haben noch kürzere Distanzen mit dem Flugzeug, also mit einer Chartermaschine zurückgelegt. In dem Fall habe ich aber Verständnis für St. Pauli und die Anreise.
Obwohl ich auch sagen muss, ich bin ja auch zu Ferienbeginn losgefahren am Sonnabend und zwar nach Münster und Münster und Dortmund, das würde ich schon sagen, das darf man jetzt als eine Ecke beschreiben und ich bin...
Aber Sonnabend ist nochmal was anderes als Freitag.
Ja,
also Freitag, der erste Tag, Freitag ist das Chaos extrem.
Ich weiß, du möchtest dich jetzt wie so eine Schwanenmutter vor deinen FC St. Pauli schmeißen, aber ich muss ganz ehrlich sagen...
Nein, will ich eben nicht.
Du musst aber trotzdem sagen, also ich bin morgens um 6:30 hier in Hamburg losgefahren und ich bin mir ganz sicher, wäre der FC St. Pauli morgens um 6:30 mit dem Bus losgefahren, dann hätten sie keine 7 Stunden gebraucht. Aber wie gesagt, das ist halt die Frage dann,
ja, aber
was man...
Sorry, ja. Du musst abends um 20.30 Uhr spielen, dann schickst du doch nicht die Mannschaft um 6, halb 7, steckst du sie doch nicht in den Bus. Das würde ja bedeuten, dass sie um 5 Uhr hätten aufstehen müssen. Also wenn du einen ausgeruhten Profifußballer auf dem Platz haben willst, dann kannst du ihn nicht um 5 Uhr am Spieltag aus den Betten holen. Also das funktioniert nicht. Das geht vielleicht in der Regionalliga oder in der Oberliga, aber in der Bundesliga, finde ich, muss man auch dafür sorgen, dass die Spieler in ihrem bestmöglichen Zustand dann den Spielort erreichen.
Ja, aber dafür haben doch die Mannschaften in der Regel irgendwelche Tageshotels und außerdem können die da auch in wirklich komfortablen Mannschaftsbussen, ist ja nicht so, dass die da die ganze Zeit durchgeschüttelt werden, sondern die haben da ja schon allerbeste Voraussetzungen. Und also wie gesagt, es wird, das meine ich ja, das wird ja auf der Seite des FC St. Pauli dafür Gründe geben oder beziehungsweise es ist ja mal das, was man bereit ist zu geben. You get what you give und da hat man dann anscheinend auch eine ökologische Grenze gezogen und gesagt, uns ist dann eben, weiß ich nicht, der Bundesliga-Betrieb würde dermaßen gestört werden, wenn unsere Spieler, weiß nicht, wenn man denen das zumuten würde, morgens in den Bus zu steigen und entsprechend früher aufbricht. Also, dass man natürlich dann nicht sagt, okay, wir müssen heute Abend um 20.30 Uhr gegen Borussia Dortmund spielen, dass man natürlich nicht sagt, wir fahren jetzt in der Rush-Hour los, ist ja dann vielleicht auch völlig klar. Aber die Frage ist doch auch, wann sind die aufgebrochen, um dann loszufliegen? Also das werden sie ja wahrscheinlich auch nicht kurz vor knapp. Meistens ist man dann ja auch noch 2 Stunden vorher da. Und wie gesagt, das braucht ja auch noch irgendwie, also im Stadion dann da und begeht da den Platz. Und dann isst man, weiß nicht, noch eine Kleinigkeit und dann gibt's das Warm-up. Also damit will ich nur sagen, ja, also vielleicht hätte man auch um 7 oder um 8 Uhr losfahren können und hätte auch nicht 8 Stunden gebraucht oder 7. Also von daher würde ich sagen, es ist, glaube ich, immer so die Bereitschaft, was man ja reinschmeißen möchte oder wo man dann eben die Grenze zieht. Und das will ich gar nicht in dem Sinne kritisieren. Ich will nur sagen, da hat der FC St. Pauli dann seine Grenze gezogen und die war dann pro Fitness der Spieler und, weiß nicht, wahrscheinlich gegen, in diesem Fall gegen die Umwelt.
In dem Fall auch richtig, also weil das ist Profifußball und in dem Fall willst du dafür sorgen, dass die Mannschaft die bestmögliche Chance hat, da einen Punkt mitzunehmen und dazu gehört eine ausgeruhte Mannschaft, die auch ruckelfrei angereist ist und ich selber erlebe das Woche für Woche, also fast jede Woche geht bei mir der Puls hoch, wenn ich weiß, jetzt ist aber eine pünktliche Ankunft in Gefahr, egal ob ich mit dem Auto fahre. Das kann eine Vollsperrung sein, das kann ein ganz normaler Stau sein, das kann, wenn man irgendwie in den Süden fährt, Richtung Wolfsburg, das kann der Bahnhof in Hannover sein, weil Anschlusszüge nicht kommen oder so. Habe ich alles so oft erlebt. Ich habe doch mit Kollegen drüber gesprochen und gefühlt, und das ist, glaube ich, nur keine gefühlte Wahrnehmung, es ist eine faktische Wahrnehmung. Dieses Reisechaos ist in den vergangenen Jahren extremer geworden, weil weder das Schienennetz in Ordnung ist, noch die Autobahnen in Ordnung sind. Und ja, diesen Strapazen, diesem Reisechaos wollte der FC St. Pauli mit dieser Anreise aus dem Weg gehen. Und das sind die Sachen, die nerven mich am meisten. Also ich habe da gestern gerade mit einem Kollegen drüber gesprochen, der Kollege, der mich auch mit seinem Auto mit nach Wolfsburg genommen hat. Es gab natürlich auch wieder massenhaft Stau. Wir sind dann irgendwie in Geesthacht über die Elbe, über Lüneburg, über die Dörfer nach Wolfsburg gefahren und waren am Ende rechtzeitig da, weil wir auch extrem früh losgefahren sind. Aber er war derselben Meinung wie ich. Diese 90 Minuten, die man da im Stadion reportieren muss, das macht Spaß. Das ist so wie der Autopilot. Das läuft ab und das funktioniert auch, wenn technisch alles läuft. Aber der Stress, der vor allen Dingen mit der Hinreise zu tun hat, der setzt einen viel mehr in Wallung als die eigentliche Arbeit. Und diesen Eindruck teile ich total und das verfestigt sich immer mehr. Und ich kenne immer mehr Leute, denen es genauso geht.
Also definitiv, also das kann ich auch 1:1 unterschreiben, auch wenn ich jetzt natürlich dann häufiger in Richtung Schleswig-Holstein unterwegs bin und
da musst du dich über die Elbe, das ist schon ein riesengroßer Vorteil.
Ja, ich war ja noch gar nicht fertig, ich war jetzt ja auch in Richtung Münster unterwegs und war auch schon das ein oder andere Mal in Richtung Münster oder in Richtung Verl unterwegs oder keine Ahnung, was war natürlich auch früher häufiger in Richtung Hannover, Wolfsburg oder Werder unterwegs. Ja, genau, aber ich bin in diesem Fall nach Kiel unterwegs gewesen und das geht natürlich in der Regel sehr, sehr smooth, weil die Autobahn dreispurig ist und weil in Richtung Schleswig-Holstein in der Regel auch weniger Verkehr ist, als wenn man aus Kiel in Richtung Hamburg fährt oder von Norden in Richtung Süden fährt. Aber ja, ich kann das 1:1 unterstreichen und unterschreiben und sagen, dass das, also vor allen Dingen da in Richtung Westfalen, also in Richtung NRW, da hast du auch ganz häufig irgendwelche Baustellen hinter, weiß ich, Münsterland und so, und dann ist es da einspurig oder es geht da in den Gegenverkehr rein im Sinne von Baustelle, und dann ist es da dann eben nur einspurig und da werden zwei Fahrbahnen oder zwei Fahrtrichtungen über eine Fahrbahn geleitet, und das ist ultra nervig. Und das Problem ist ja, dass wir haben, aber das haben ja nicht nur wir, sondern das haben ja gefühlt alle Reisenden in Deutschland, dass du dich letztendlich auf nichts verlassen kannst. Also wenn dann da keine Baustellen sind, dann ist da vielleicht irgendwie eine Vollsperrung, weil es da irgendwo einen Unfall gegeben hat. Und wenn du sagst, so, ich habe auf diesen ganzen Autoverkehr-Kram keine Lust, dann steige ich auf die Bahn um und dann fällt da irgendwie was aus, Schienennetz oder ja, vielleicht auch eine Tragödie an der Strecke und so weiter und so fort. Und ja, bis man dann irgendwann am Stadion da ist, und du machst das ja, glaube ich, auch so, ne, dass man irgendwie immer so versucht, was ja auch schon eigentlich sehr komfortabel ist, so 2 Stunden vor Anpfiff am Stadion zu sein, und man plant dann ja in der
Regel maximaler Puffer.
Genau, und dann plane ich sogar eigentlich eher noch plus 1 Stunde extra on top für die Fahrt ein. Und wie häufig haben wir das auch schon erlebt, dass wir, der eine hat noch einen Parkplatz gesucht, der andere wurde schon mit quietschenden Reifen irgendwo vorm Stadion rausgelassen, ist dann irgendwie mit dem ganzen Gepäck, mit dem ganzen Technikkoffer ins Stadion gerannt, hat noch schnell das Mikrofon eingesteckt und die letzten Kabel verlegt, und dann mit schwitzendem, hochroten Kopf hat man dann irgendwie, ohne nochmal großartig in die schon vorhandene Mannschaftsaufstellung zu schauen, dann irgendwie den ersten Analyse-Talk geführt. Und das, genau wie du sagst, das nervt dann natürlich, ne?
Gerade Wolfsburg, ich bin oft in Wolfsburg. Ich hatte mal irgendein 15.30 Uhr Spiel, also so diese Bundesliga-Kernzeit, eigentlich ja die schönste Zeit, um ein Fußballspiel zu reportieren und sich überhaupt ein Fußballspiel anzugucken. Wobei so Flutlichtspiele Freitagabend finde ich auch gut. Aber ich will nicht vom Thema abschweifen. Und wir müssen ja immer eine Reisekostenabrechnung machen. Da muss man immer eintragen, wann man das Haus verlässt und wann man wieder zu Hause ankommt. Ich hatte da schon 13 Stunden Tage. Also ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Ich war schon 13 Stunden von Haustür zu Haustür unterwegs. Und da fragst du dich am Ende auch, was ist das für ein verdammter Aufwand für ein Fußballspiel? Und das strengt dann ja auch an, ne? Wenn du so zitterst, oh nein, komme ich noch rechtzeitig an, und dann klappst doch, dann atmest du durch, dann bist du irgendwann, nachdem das Spiel vorbei ist, in so einem Entspannungsmodus, kommst am Bahnhof an und dann stellst du fest, ach verdammt, der Zug fällt aus. Ja. Und dann stehst du da wieder und stehst du da wieder und stehst du da wieder. Und dann hilft irgendwann nur noch Selbstironie und Galgenhumor. Aber wir wollen jetzt kein Mitleid haben.
Genau.
Wir machen den Job gerne und wir wollen euch jetzt auch nicht zu sehr von unseren Problemen erzählen. Ich bin viel mehr interessiert, du hast Münster angesprochen. Du warst ja am Samstag beim Spiel zwischen Preußen Münster und der SV Elversberg, Artikel weiblich, die SV Elversberg. Nimm uns mal mit. Wie war's denn da?
Ja, genau, wir werden hier immer mit
Kultstadion
zum Wutbürger-Podcast, und gleich regen wir uns auf, dass doch früher alles besser war und heute alles teurer geworden ist. Ja, ich glaube, das Spiel müssen wir jetzt nicht nochmal ganz groß sezieren.
Ich schon.
Findest du schon, ja, okay, von mir aus. Also
wie hat Joshua Mees das 1:0 erzielt nach 20 Minuten?
Das war vor allen Dingen eine spektakuläre Vorarbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar Makridis hat so...
Der Ex-Kieler.
Makridis, der Ex-Kieler?
Nee, Mees ist der Ex-Kieler.
Mees ist der Ex-Kieler, ja, aber Makridis, der Mittelfeldspieler oder beziehungsweise Offensivmann, der hat da seinen Gegenspieler so im Vorbeigehen so echt wunderschön getunnelt und hat dann Mees angespielt. Ja, und der hatte auch ein bisschen Glück, dass Nikolai Christoph, der Torhüter der Elversberger, den Ball, also eben eher so ein bisschen bahnschrankenartig halten wollte, also den Körper nicht schnell genug nach unten bekommen hat. Deswegen flutschte da der Ball durch, aber die Distanz war auch eher nah. Und der Schuss von Mees war auch eher stark, also von daher kann man das schon vertreten. Und ja, also es war ein Spiel auf wirklich sehr überschaubarem Niveau.
Aber was mich interessiert, also du hast völlig recht, wir müssen jetzt nicht das Spiel sezieren, aber Preußen Münster geht's ja so ähnlich wie Holstein Kiel und dem FC St. Pauli in der Bundesliga. Die Mannschaft ist überraschend aufgestiegen und hat ja einen Durchmarsch gemacht von der Regionalliga in die zweite Liga, befindet sich jetzt nach 9 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz, hat, glaube ich, auch erst einen Saisonsieg und tut sich schwer. Es war ein CS 1:1 gegen Elversberg. Wie nimmst du die Stimmung wahr? Ist das so ein bisschen Resignation schon oder genießen die immer noch jedes Heimspiel und freuen sich, dass sie nach so langer Zeit, nach ich glaube 91 war die letzte Zweitligasaison, nach so langer Zeit wieder dabei sind im Bundesliga-Bereich?
Genau, 33 Jahre her, damals, als sie das letzte Mal zweite Liga gespielt haben, haben sie noch gegen Jürgen Klopp als Spieler gespielt von Mainz 05. Also das war alles schon ein bisschen in der Vergangenheit. Und Nein, also deswegen ja, ne? Also das ist ja genauso, wie du gesagt hast. Und es ist natürlich so erst einmal auf den entfernteren Blick so, dass man als Münsteraner vielleicht so denkt, so, ah ja, guck mal hier, die SV Elversberg, das ist unser großes Vorbild, die haben es in der vergangenen Saison so gemacht, also beziehungsweise in der Saison davor, dass sie aus der Regionalliga über die dritte Liga durchmarschiert sind bis in die zweite. Aber dann haben sie auch eben, und da muss man ganz ehrlich sagen, mit ganz anderen Mitteln, mit ganz anderen Spielern, wie zum Beispiel mit Paul Wanner auch im vergangenen Jahr und mit einer anderen auch Spielidee und wie gesagt mit reiferen Spielern, mit besseren Spielern, würde ich schon sagen, haben sie es geschafft, sich auf dem 11. Platz am Ende festzusetzen, sprich haben auch den Verein relativ schnell dann etabliert und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass sie da auch hingehören und dass sie langfristig, haben ja natürlich auch ein bisschen Geld im Rücken, haben ja die Traditionsvereine auch so ein bisschen abgelöst. Viele sagen ja auch ein Plastikclub, das Team da von der Kaiserlinde, also mit dem FC Homburg und Saarbrücken, wo es ja irgendwie so ein bisschen launisch ist wie beim ersten FC Kaiserslautern. Auch wenn das nicht das Saarland ist, aber trotzdem kann man das so vergleichen von der Tradition und das ist alles ein bisschen unruhiger, das mediale Umfeld ist ein bisschen größer und in diesem Schatten und unter dem Radar sind die Elversberger dahin gekommen. Du hast mich trotzdem zu Münster gefragt. Das ist so ein bisschen das Vorbild und auf Münster-Seite ist es so, ja, da ist man ganz entspannt, weil man auch ganz genau weiß, wo man herkommt, und weil man auch weiß, welche Möglichkeiten man hat und man hat sich da, finde ich, jetzt erstmal gar nicht so schlecht verstärkt und hat natürlich dann auch diese Spieler, die vielleicht aus Kieler Sicht zu schlecht waren oder vielleicht irgendwie zu wenig Chancen auf Einsatzminuten hatten, so muss man es vielleicht ein bisschen diplomatischer sagen.
Pauli spielt da auch, ne? Und Nemeth vom HSV.
Ja, aber ja, genau, Amenido, aber die haben sich auch...
Amenido ist verletzt.
Ja, genau, es haben sich da auch noch 6 Stammspieler, auch wie Badmatz, der mit Grodowski in der vergangenen Saison der absolute Torjäger war und in der Rückrunde da alles kurz und klein geschossen hat. Da hat sich das Kreuzband gerissen, Innenbandrisse, Außenbandrisse, so das sind die Verletzungen der Stammkräfte. Das heißt also, die fallen alle lange aus und trotzdem sind die da alle sehr euphorisch und was ja auch ganz sympathisch ist, finde ich, also diese, obwohl Preußen Münster jetzt ja lange, lange, lange weit weg war vom bezahlten Fußball, haben die dann eine richtig gute Fanbase und das macht Spaß und das erinnert noch zumindest bis das Stadion, das neue, da wird ja auch wieder so ein kleines Schmuckkästchen gebaut, bis das fertig ist, glaube ich, kann man da noch ganz viel Fußball-Nostalgie einatmen und das finde ich ganz gut. Aber
ist das so ein 90-minütiger Dauersupport oder wie würdest du die Stimmung beschreiben?
Ja,
das ich war da einmal in der dritten Liga, das war die Phase, in der sich so eine Siegesserie aufgebaut hatte. Am Ende hat Münster dann ja, wie du auch gesagt hast, den direkten Durchmarsch geschafft und da war die Stimmung schon sehr gut. Also, aber jetzt so nach den ersten Rückschlägen, ich war einmal, wie gesagt, da in der dritten Liga und das war in einer Phase, in der es sportlich super lief für Münster und jetzt ist es ja so eine Phase, wo vielleicht auch so ein bisschen Ernüchterung eintritt. Hört man das auf den Rängen oder ist die Euphorie nach wie vor da eher die alles überstrahlt?
Die Euphorie ist die alles überstrahlt. Also ich meine, das sagt ja auch schon einiges, wenn das Stadion gegen die SV Elversberg ausverkauft ist, respektive der Heimbereich, also die Auswärtskarten wurden nicht alle abgenommen, da kamen nur 300 mit aus Elversberg oder die es mit Elversberg halten. Aber so ganz generell, wenn da der Heimbereich auch eben gegen Elversberg ausverkauft ist und der Support ist da, die Leute stehen auf und die waren letztendlich ja auch nicht unzufrieden. 1:1 ist das Spiel ausgegangen. Das ist dann irgendwie das, was du erwarten kannst. Und du hast es gesagt, das sind die Parolen, das sind die Ansagen, die wir Woche für Woche auch auf den St. Pauli-Pressekonferenzen und auf den Kiel-Pressekonferenzen hören. Und wir machen weiter und wir glauben an uns und wir werden bis zum Ende kämpfen müssen und werden alles geben, um am Ende überm Strich zu stehen. Und das sind diese ganzen, da können wir mal so ein schönes Bingo mal spielen, finde ich. Das bereite ich mal vor für die kommende Folge oder so, dass wir so ein schönes, wie schaffen wir den Klassenerhalt, PK-Bingo spielen.
Ja, bereite das mal vor. Ja. Mach das gerne mal. So, ich würde mit dir jetzt gerne ganz kurz in Zeitlers wunderbare Welt des Fußballs abtauchen, die leichte Risse bekommen hat. Denn Peter Zeitler ist nicht mehr Trainer beim VfL Bochum. Er ist der Erste, der geschasst worden ist in der Saison nach 7 Spieltagen und mit ihm auch Marc Lettau, der Sportdirektor des VfL Bochum. Den Namen werden wahrscheinlich jetzt die meisten Fußballfans zum allerersten Mal in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben. Marc Lettau, wahrscheinlich der unbekannteste Sportdirektor in der Bundesliga, aber Peter Zeitler ist eben auch nicht mehr da. Und es gibt aber noch keinen neuen Trainer, sondern 2 Übergangstrainer, Markus Feldhauf und Murat Ural. Bei Murat Ural muss ich tatsächlich auf den Zettel gucken. Den habe ich mir aufgeschrieben. Feldorf kennt man. Der hat mal als Spieler von Uerdingen 3 Tore in einem Spiel gegen die Bayern geschossen, war auch beim VfL Osnabrück vor 3 Jahren mal Trainer, als der VfL noch in der 2. Liga war, aber hat den Abstieg dann in die 3. Liga auch nicht verhindern können. Feldorf und Ural, 2 Co-Trainer, die jetzt übergangsweise erstmal Zeitler ersetzen sollen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die nächsten Gegner des VfL Bochum, fallen sie dir spontan ein? Sonst würde ich sie mal hier unterfüttern.
Ja, unterfütter mal bitte.
Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart. Das sind die kommenden 4 Gegner des VfL Bochum, des Tabellenletzten, der erst 1 Punkt auf dem Konto hat nach 7 Spieltagen. Welcher Trainer, ob das nun Feldhoff oder Ural sind oder ein völlig neuer, ein externer, soll denn gegen diese 4 Mannschaften punkten? Also das ist doch der ungünstigste aller Zeitpunkte, um neu bei einem Verein einzusteigen. Also da kannst du doch einen neuen Trainer auch relativ schnell schon verbrennen. Ich finde das gerade eine ganz, ganz schwierige Situation, um auf der Trainerposition was zu verändern.
Aber ich meine, das haben wir doch im Vorgespräch auch schon gesagt. Also wenn das einer kann, du weißt ja, Fanatismus und Ural kann Berge versetzen. Und vielleicht gilt das ja auch, dass sie da mal wieder einen Erfolg zutage befördern können. Nein, also wenn alles ganz normal läuft, dann dürfen sich der FC St. Pauli und Holstein Kiel wahrscheinlich auf den VfL Bochum verlassen, sodass man auf jeden Fall sagt, so okay, nur noch wir beide kämpfen jetzt erst einmal, also Holstein Kiel und der FC St. Pauli, um den Relegationsplatz, was ja auch schon gar nicht so schlecht wäre. Aber nein, also mir fällt da nichts ein. Also vor allen Dingen, ich war ja beim Spiel Holstein Kiel gegen den VfL Bochum, also in Bochum, da war ich im Stadion. Und es ist natürlich sehr leicht, das jetzt an Peter Zeidler festzumachen. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der VfL Bochum auch einen sehr großen Umbruch hinter sich hat. Also dieser Klassenerhalt, der war ja eigentlich schon weg. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann hat ja Fortuna Düsseldorf den VfL Bochum wieder in die Show geholt, indem man da im Rückspiel, in der Relegation dann auch 0-3 verloren hat. Dann kam das Elfmeterschießen, das muss ich nicht alles erzählen. Damit will ich sagen, und da war ja klar, dass vor allen Dingen Leistungsträger wie Stöger und so weiter und so fort, die den Verein verlassen. Und da ist ja eine Menge passiert. Es gab einen großen Umbruch, es gab einen neuen Trainer. Aber meines Erachtens hat man auch verpasst, und das ist dann wahrscheinlich auch die logische Konsequenz, weshalb der Sportdirektor gehen musste, hat man verpasst, einen neuen Kader, einen Bundesliga-tauglichen Kader aufzubauen. Und eigentlich hat man jetzt eine Mannschaft zusammen, mit der man, wenn alles normal gelaufen wäre, einfach auch in der 2. Liga hätte angreifen können. Aber dagegen hatte Fortuna Düsseldorf etwas, oder es ist halt anders gekommen. Aber man hat den Kader halt nicht verbessert. Aus Kieler Sicht muss man sagen, umso bitterer, dass man gegen diesen schwachen VfL Bochum dann trotzdem eben keinen Sieg holen konnte. Aber aus Bochumer Sicht fällt mir nichts ein und fällt mir auch niemand ein, der da jetzt nicht nur gegen die Gegner, sondern auch mit dem, was man da aktuell vorfindet, wieder Erfolg haben kann.
Ja, der Zeitpunkt ist halt auch total unsexy. Also die werden ja mit Kandidaten verhandeln, aber wenn sich der potenzielle Interessent dann die nächsten 4 Gegner anguckt, nochmal Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, es kann sein, dass die nach 11 Spieltagen immer noch mit 1 Punkt auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Nun gut oder nun schlecht, aus Sicht des VfL Bochum gesprochen. Ich habe eine Idee. Wir können einmal mit unserem normalen Ablauf brechen.
Ja.
Dauerhörer wissen und Dauerhörerinnen ebenso, dass ja die Kultrubrik gerne mal ans Ende gesetzt wird. Aber wir können ja mal so ein bisschen Spannung aufbauen und sagen, wir haben noch ein großes Thema. Wir reden noch über den Global Head of England, über Thomas Tuchel, den neuen englischen Nationaltrainer.
Ja.
Aber vorher vielleicht die Kultrubrik?
Definitiv.
Und dann?
Ja, lass uns das so machen. Aber ich finde, wir müssen, auch wenn wir vielleicht heute nicht so lange machen wollten, weil wir müssen, und vielleicht können wir auch verraten, du musst morgen wirklich sehr, sehr früh aufstehen und wir wollen es nicht länger machen als ohnehin schon. Aber ich finde, wir sollten trotzdem auch noch einmal ganz kurz über Wolfsburg und Werder sprechen. Wir haben das ja vorhin nur so ganz kurz gestriffen. Du warst ja gestern da. Lass uns gleich danach auch noch mal kurz über Wolfsburg und Werder sprechen.
Schon wieder verdrängt.
Mir hat nämlich auch ein Hörer geschrieben oder beziehungsweise uns geschrieben über Instagram. Da packe ich gleich auch noch mal ein paar Folgentitel, die der uns vorgeschlagen hat, werde ich auch gleich noch mal erzählen. Aber der hat uns gesagt, also wenn nicht nach diesem Spieltag, wann denn sonst, sollten wir noch mal über Werder und natürlich auch ein bisschen über Wolfsburg sprechen. Lass uns das gleich auch noch mal machen. Aber von mir aus können wir jetzt erstmal mit der Kultrubrik weitermachen.
Ja, dann machen wir das.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Was hast du dir für mich ausgedacht?
Ich habe 5 kleine Fragen vorbereitet. Und zwar, du bist ja hier der absolute Kultreporter, du bist der Star-Reporter, du bist der Länderspiel- und der Bundesliga-Reporter. Ich bin ja hier quasi nur so ein kleines Licht, so ein bisschen Beifang. Ich bin nur derjenige, der mal ein paar Stimmen nachmacht, derjenige, der Lothar Matthäus blöd von der Seite anquatscht, der zum Oktoberfest fährt, um Bier zu trinken. Oder derjenige, der verschläft,
der hier so mit durchgeschleppt wird,
die Handwerker vor der Tür stehen und sich die Daumen rot klingeln. Und deswegen die Frage an dich, Michael. Ich habe 5 Fragen vorbereitet und die 5 Antworten gibt es hoffentlich von dir. Frage Nummer 1. Welches Ereignis wünschst du dir noch einmal als Sportreporter?
Ding, 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 ding. Der FC St. Pauli im DFB-Pokalfinale.
Okay, also nicht als Fan, sondern dann als Sportreporter, ja?
Ja, nehme ich beides.
Okay. Die zweite Frage. Ich höre mit dem Reporterkram auf, wenn A, das Haus abbezahlt ist, B, ich keinen Bock mehr habe oder C, Punkt, Punkt, Punkt.
B.
Ich keinen Bock mehr habe?
Ja.
Okay. Nenne mir 3 Spieler, die sowohl bei Holstein Kiel als auch beim 1. FC Union Berlin gespielt haben.
Steven Skripski, Tom Rothe, Laszlo Benisch.
Sehr gut. Fällt dir noch ein 4. ein?
Bestimmt, aber spontan jetzt nicht.
Der 4. Spieler hat auf der Linksverteidigerposition gespielt. Ich meine, er spielt aktuell bei Christopher, kam auch mal Eintracht Frankfurt.
Ach, Lenz.
Ja. Sehr,
ja, stimmt.
Christopher Lenz war auch dabei. Okay, sehr gut. Nenne mir einen Spieler, du hast es richtig beantwortet. Nenne mir einen Spieler, der sowohl beim VfB Stuttgart als auch bei Holstein Kiel gespielt hat.
Sally Özcan? Nee.
Quatsch,
der war Köln-Dortmund. VfB und Kiel, Atakan Karasor.
Sehr gut, der Capitano. Was für eine Entwicklung. Und letzte Frage. Nenne mir einen Spieler, der sowohl beim FC St. Pauli als auch beim VfL Wolfsburg gespielt hat.
Omar Mamouche.
Fällt dir noch ein 2. ein?
Also es gibt ja noch einen, der...
Ach so, ja, Max Kruse. Natürlich Max Kruse, ja.
Ja, Max genau. Kruse. Ha, ich habe dir ja heute dieses Reel geschickt und das war irgendwie ja, so ein bisschen, ne?
Der ist bei Promi Big Brother und hat erzählt, was er beim VfL Wolfsburg verdient hat.
Wahnsinn, oder?
Also 300.000 Euro im Monat und 1,5 Millionen Euro Handgeld, damit er von Union zum VfL Wolfsburg wechselt. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ich finde vor allen Dingen, also neben der Tatsache, dass diese Summen so absurd sind, oder hat er irgendwie auch erzählt, dass er bei Fenerbahce Istanbul 300.000 Euro netto im Monat bekommen hat, finde ich es auch einfach so absurd, das so zu erzählen und das so zu veröffentlichen. Und ich kann mir vorstellen, dass es, auch wenn dieses Business vielleicht nicht immer nur von Gentlemen zeugt, aber trotzdem es da auch entsprechende Agreements gibt und das dann aber einfach so rauszuklödern, ist dann irgendwie auch nicht die ganz feine Art, oder?
Er hat ja auch einen Podcast gemeinsam mit Martin Harnik, den hört man ja auch, um genau solche Insights zu erfahren.
Ja, okay.
Ja, ist auch schon vielleicht gar nicht so eine verkehrte Strategie. So, ich möchte mit dir auch ein kleines Spielchen machen. Es geht um Oliver Baumann, der ein ganz tolles Länderspiel gemacht hat, heute vor einer Woche. Aber ich will gar nicht mehr zu sehr über dieses Länderspiel reden. Oliver Baumann ist ja ein Schlaumann, wenn es darum geht, Elfmeter zu halten. Er hat am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen den VfL Bochum einen Elfer von Lukas Daschner pariert. Das war sein 15. gehaltener Elfmeter in der Fußball-Bundesliga. Ich möchte mit dir jetzt die Top 10 Elfmeterkiller in der Bundesliga-Geschichte, wir reden über die Zeit zwischen 1963 und heute, durchgehen und gebe dir jeweils Hinweise. Ja. Den 9. Platz teilen sich 2. Den 1. werde ich verraten. Auf den kommst du, glaube ich, nicht. Der hat 12 Elfmeter gehalten in 266 Spielen für den 1. FC Kaiserslautern. Es ist Ronny Hellström, die FCK-Legende in den 70er Jahren vor deiner Zeit. Aber wollte der sagen, andere, der auch 12 Elfmeter gehalten hat, der sich diesen 9. Platz mit ihm teilt, den könntest du kennen. Also 12 gehaltene Elfmeter in 283 Spielen für die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und bis vor kurzem für den VfL Wolfsburg.
TSG Hoffenheim, Werder Bremen, VfL Wolfsburg. Kuhn Castells?
Richtig. Den 8. gibt es ja nicht, weil es 2 9. gibt. Ist das richtig? Ah nee, es gibt 2 7. So ist es richtig. Also, ich suche auf Rang 7 einen sehr, sehr großen Torhüter. Der hat 13 Elfmeter gehalten. Er spielte 453 Mal.
Richard
sehr
Golds?
Lange für zwei. Ja, für den HSV und den SC Freiburg. Richard Golds, korrekt. Sehr gut. Platz 7 teilt er sich mit jemandem, der, wie er, 13 Elfmeter gehalten hat in 335 Spielen für diverse Vereine. Die Stuttgarter Kickers, den 1. FC Kaiserslautern, den Karlsruher SC, den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach. Er war auch Torwarttrainer unter
Uwe
anderem
Kamps.
Beim HSV. Nee, Uwe Kamps nicht. Uwe Kamps hat für Gladbach gespielt, aber für die anderen Vereine nicht. Sein Vorname schreibt sich mit C, obwohl die meisten diesen Vornamen, der gar nicht so selten vorkommt, mit K schreiben. Er heißt nicht Laus, sondern Klaus.
Ach, Klaus Reitmeier.
Richtig.
Ja, ja.
Sehr
stimmt.
Gut.
Ja, ja.
Der 5. Platz für den Mann, der 14 Elfmeter gehalten hat in 478 Spielen für Schalke 04, Arminia Bielefeld und Werder Bremen. Und wenn ich dir jetzt sage, dass er der Rekord-Bundesligaspieler von Werder Bremen ist und vor kurzem gestorben ist, dann wirst du sicherlich wissen, wen ich da suche.
Ja, Ruhe in Frieden, Budenski.
Dieter Budenski.
Dieter Budenski.
Richtig. Ebenfalls 5. ebenfalls mit 14 gehaltenen Elfmetern in 346 Spielen für Eintracht Frankfurt und den 1. FC Nürnberg. Er war auch deutscher Nationaltorhüter und er war sogar,
Andreas Köpke.
Genau, er war sogar Ende der 70er, Anfang der 80er bei Holstein Kiel.
Ja.
Als Holstein Kiel schon mal zweitklassig war. Aber diese Zusatzinfo hast du gar nicht mehr gebraucht, weil du vorher schon die Antwort rausgeschossen
und
hast.
Und dessen Vater war der Hausmeister an der Schule am Elendsredder in Kiel.
Siehst du, das ist eine Information, die hätte ich nicht gewusst.
Und sein Sohn
Vierter
heißt
Oliver
Pascal.
Pascal, ja, stimmt, Stürmer. 4. Oliver Baumann, den 3. kennst du, glaube ich, nicht. 17 gehaltene Elfmeter in 456 Spielen für Schalke 04 und Hertha BSC. Norbert Nickbur. Das ist genau wie bei Hellström, nicht deine Zeit. Den 2., den kennst du mit Sicherheit. Er hat 18 Elfmeter gehalten in 464 Spielen. Ich nenne dir seine 4 Vereine, aber eigentlich steht er nur für einen Verein. Für den hat er ganz lange gespielt. Diesen Verein nenne ich als 1. Es ist der 1. FC Köln. Danach war er noch Torhüter bei Schalke 04, Bayern München und Borussia Dortmund. Er war auch Nationaltorwart. Seine Nationalmannschaftskarriere ging zu Ende, weil er mit einem Enthüllungsbuch für einen kleinen Skandal gesorgt hat. Wir sind in der zweiten Hälfte der 80er Jahre.
Toni Schumacher, du bist ein Hooligan, der?
Toni Schumacher, ganz genau. Und der Elfmeterkiller Nummer 1 in der Bundesliga-Geschichte. Er hat auch in den 80ern gespielt. Er ist ein paar Jahre älter als Toni Schumacher. Vielleicht kennst du ihn trotzdem. 23 gehaltene Elfmeter in 408 Spielen für den HSV, den Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Nürnberg. Mittlerweile macht er eher wegen einer anderen Fähigkeit auf sich aufmerksam. Er ist nämlich Künstler. Er ist Maler. Er hat Ausstellungen. Und er hat mit dem Fußball gar nicht mehr so viel am Hut.
Der HSV, was war das noch? Düsseldorf?
HSV, Karlsruhe, Düsseldorf, Nürnberg.
Düsseldorf, Nürnberg. Boah. Nee, komme ich nicht
drauf. Rudi Kargus.
Ja, okay. Aber da habe ich tatsächlich auch keinen kein richtiges Bild. Also doch, ich weiß, aber ich habe da nichts, wo ich das hätte abspeichern können im Kopf gerade.
Ja, okay, ja. War schwierig, ne?
Aber so, war ein gutes Quiz, fand ich schön.
Das war ein gutes Quiz. Dein Quiz war auch gut und jetzt machen wir weiter. Wir haben zwei Themen noch, die wir hier bearbeiten. Ihr seid dran geblieben, das ist gut. Ihr seid so richtig heiß geworden, weil wir die Spannung hochgehalten haben. Wir reden erst über Wolfsburg gegen Werder. Aber was genau wollen wir da besprechen? Also ich glaube, ist deine Bitte oder die Bitte unseres Hörers zielte auf Werder ab, ja, oder?
Ja, ich fand die Frage, beziehungsweise ich fand die Antwort auf die Frage von unserer Kollegin Inka Blumensaat, die gestern die Interviews für die Sportschau geführt hat in Wolfsburg, die fand ich ganz gut. Und zwar hat Ole Werner da irgendwie sehr sympathisch reagiert. Also sie hat gefragt, so, das war so eine Frage, wo man sich dann vielleicht als Reporterin oder als Reporter vielleicht auch eine lustige Antwort erwartet. Sie hat dann gesagt, so, ja, warum ist Werder denn so auswärts stark und zu Hause so schwach? Also mögen Sie die Kabinen hier lieber? Ist die Luft hier besser? Oder sind die Kabinen in Bremen nicht so gut? Und dann weiß man ja, weil es keine Fachfrage in dem Sinne ist, dass da vielleicht dann irgendwie was Lustiges kommt. Und es kam in diesem Fall auch was Lustiges, beziehungsweise was Originelles, fand ich, oder irgendwie was Schlagfertiges, so kann man es vielleicht noch besser sagen. Und zwar Ole Werner ist ja sowieso sehr schlagfertig und er hat gesagt so, ja, das ist so, aber ich kann da vielleicht einen kleinen Tipp geben, hat er dann auch so gesagt, ich kann da vielleicht einen kleinen Tipp geben. Und zwar müsste man sich vielleicht auch nochmal die Gegner anschauen, die wir zu Hause haben. Ja, das ist so eine ganz heiße Fährte, da würde ich nochmal gucken. Und dann muss man sich vielleicht nochmal die Gegner und die Form der Gegner angucken, die wir jetzt auswärts hatten. Und dann hat er so sinngemäß gesagt, dann kommen wir der Lösung vielleicht auch schon ganz nah.
Und das ja, und die Gegner zu Hause waren Borussia Dortmund 0-0, ja. FC Bayern 0-5, ja, ohne einen einzigen Torschuss auf dem Bayernkasten und SC Freiburg 0-1.
Ja.
Und auswärts kriege ich sie noch zusammen, Hoffenheim. Die vier, logischerweise Wolfsburg, Hoffenheim nach 0-3 noch 4-3 gewonnen, in Mainz gewonnen mit 2-1. Und der vierte Gegner ist mir gerade entfallen. Gestern war er noch in meinem Kopf, aber wir haben natürlich auch eine Rechercheredaktion. Ich habe bereits in unser System die Aufforderung gestellt, dass man sich dort schnell mal ins Internet begibt und den vierten Auswärtsgegner liefert. Und siehe da, während ich hier rede, purzeln auch schon die ersten Ergebnisse ein. Werder Bremen hat, wie Michael Augustin das völlig zu Recht gesagt hat, in Wolfsburg gewonnen mit 4-2,
gut,
in Hoffenheim
haben.
Mit 4-3, in Mainz mit 2-1 und am ersten Spieltag in Augsburg 2-2 gespielt.
Ja.
Wie konnte ich nur den FCA vergessen? Ja, Werder hat 12 Tore geschossen, alle auswärts, das fällt natürlich auf. Mhm. Und es klingt ja natürlich nach einer überlegenen Vorstellung. Werder führte zwischenzeitlich 4-1 beim VfL Wolfsburg, aber die ersten 15 Minuten gehörten Werder und die Minuten zwischen Minute 15 und 45 gehörten dem VfL Wolfsburg. Und mit der allerletzten Aktion im ersten Durchgang macht Mitchell Weiser den 1-1 Ausgleich. Ich will nicht sagen, stellt die erste Halbzeit auf den Kopf, aber es war ein schmeichelhaftes Halbzeitergebnis für Werder Bremen.
Du meinst Algeriens neuen Nationalspieler?
Genau, der künftige algerische Nationalspieler Mitchell Weiser hat Werder wieder in die Show geholt, wie du vorhin gesagt hast. Und dann hat Werder genauso stark angefangen in der zweiten Halbzeit wie in der ersten Halbzeit und hat dann getroffen.
Ja.
Felix Agu 1-2, nachdem vorher Grüll den Ball auf den Kasten von Grabara geschossen hatte. Der Abpraller landete bei Agu. Davor hatte Marvin Ducksch noch eine Chance. Der hat ein Tor geschossen, zwei Vorbereitet und dann lief es. Das Momentum wanderte von Wolfsburg zu Werder, spätestens nachdem Mohamed Amoura die Riesenchance zum 2-2 Ausgleich für Wolfsburg vergeben hatte. Und dann lief es plötzlich und am Ende hat ja Patrick Wimmer mit seiner Aktion da kurz nach seiner Einwechslung faul im Mittelkreis völlig dämlich an Marco Grüll von der Seite reingegrätscht, hat seinen österreichischen Kollegen umgeflext, rot gesehen, nach 68 Minuten war es dann nur noch 10-11. Ja, und dann konnte Werder im Prinzip das Spiel spielen, das sich jede Mannschaft, die auswärts zu Gast ist, die auswärts im Einsatz ist, wünscht. Und bei Wolfsburg war das einfach eine ganz, ganz schlechte zweite Halbzeit. Ralf Hasenhüttl hat anschließend von der schlechtesten Halbzeit der gesamten Saison gesprochen. Ich kann nicht die anderen Auswärtserfolge erklären, weil ich die Spiele nicht über 90 Minuten gesehen habe, aber den erkläre ich so. Und natürlich macht das was mit einer Mannschaft, die weiß, ey, wir sind im Flow, es läuft, es läuft. Wenn du auswärts jetzt mittlerweile 3 Siege und 1 Unentschieden geholt hast, dann kannst du davon ausgehen, dass Werder Bremen auch im nächsten Auswärtsspiel jetzt nicht schüchtern aus der Kabine rauslucken wird, sondern die gehen da mit stolz geschwellter Brust ins Stadion und werden sich wahrscheinlich an diese guten Auswärtsauftritte auch wieder erinnern.
Ja.
Und zwar in Gladbach wird das sein, am 3. Ja. November. Dazwischen ein Heimspiel gegen Leverkusen und ein Auswärtsspiel, auswärts im Pokal allerdings, beim SC Paderborn.
Ich riech das schon, dass Werder Bremen dann den ersten Heimsieg feiern wird, am, ich glaube, 9. November dann gegen Holstein Kiel. Ausgerechnet Ole Werner gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.
Ja, stimmt.
Ja, und ich frag mich dann gleichzeitig, brauche ich jetzt nichts weiter zu sagen, vielleicht auch in Anbetracht der Zeit, aber auch ganz generell, du hast das ja perfekt analysiert. Gleichzeitig fragt man sich ja eigentlich immer bei dem Kader, was erlaube VfL Wolfsburg, ne? Also es scheint irgendwie da so ein Vibe zu geben, dass die Leute da tatsächlich vielleicht nicht nur Max Kruse, sondern auch alle anderen, ist ja auch nichts Neues, dass man jetzt sagt, das ist ja auch kein Klischee, dass man jetzt sagt, die Leute stoßen sich da noch einmal gesund, gehen dahin, um Geld zu verdienen, weil es da in der Regel irgendwie ein bisschen mehr gibt als woanders. Zumindest ist es noch so, wer weiß, wie die VW-Krise weitergeht, aber das ist mal wieder auch unter Ralf Hasenhüttl irgendwie nicht wirklich den Ansprüchen gerecht wird, ist schon erstaunlich.
Ja, ich muss die Wolfsburger so ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Also die hatten zu Hause echt ganz schön Knallergegner. Gegen Bayern knapp verloren, richtig gut gespielt. Gegen Frankfurt knapp verloren, gut gespielt. Gegen Stuttgart unentschieden gespielt, aber gar nicht so gut gespielt. Und auswärts in Leverkusen, ähnlich wie Holstein Kiel, nur nicht so erfolgreich, Leverkusen teilweise in arge Bedrängnis gebracht, am Ende aber verloren. Und in diesen Spielen war Wolfsburg gegen gute Gegner über weite Strecken, Stuttgart mal ausgeklammert, das habe ich live gesehen, aber gegen die anderen drei auf Augenhöhe. Und jetzt kommen so die Gegner, von denen denkst du, okay, da muss jetzt mal ein Heimsieg her und da klappt es dann halt nicht. Ne? Ja. Wolfsburg hat eine neue Abwehr. Bornau ist jetzt Abwehrchef, Kulirakis und Wawro, seine Nebenleute, relativ neu. Dreierkette ist das System, das Ralf Hasenhüttl bevorzugt. Ich will nicht sagen, es liegt an denen, aber es ist bestimmt auch eine Einstellungssache. Ne? Jonas Wind, der vorher wieder gut drauf war, hatte 3 Tore in den beiden vorhergegangenen Spielen erzielt, der war gestern invisible, also die Windkraft, das Windrad hat nicht funktioniert beim VfL Wolfsburg und ja, vielleicht ist es die Komfortzone, die in Wolfsburg ja auch immer mit sehr viel Geld, das man da verdienen kann, in Verbindung steht, die dafür sorgt, dass die Mannschaft jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht um die Plätze, ich will gar nicht sagen 1-4, sondern eher so 5-7 mitspielt. Ich hoffe, es geht so weiter, weil der nächste Gegner ist St. Pauli. Und da spielt Wolfsburg ohne Maximilian Arnold, der ist wegen seiner 5. Gelben gesperrt, und ohne Patrick Wimmer, der hat glatt rot gesehen.
Ja. Und ich meine, vielleicht ist die Vapiano-Dichte in Wolfsburg mittlerweile so hoch, dass sie die ganzen Stars sich da dann von diesen Nobel-Italienern namens Vapiano ablenken lassen oder wovon auch immer, vom Bällebecken im VW-Werk, ist die Currywurst zu scharf oder vielleicht auch zu gut, zu lecker. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist nach wie vor ein Phänomen. Kein Phänomen, laut Daily Mail, ist es, dass Thomas Tuchel neuer Nationaltrainer Englands ist, weil Daily Mail hat gesagt, also wir hätten eigentlich ganz gerne einen Patrioten gehabt, und zwar der in seiner Prioritätenliste auf 1, 2 und 3 Engländer ist.
Ja, aber es gab ja auch schon Fabio Capello und Sven-Göran Eriksson, einige Experten, Mika Richards und ich glaube selbst Gary Lineker haben auch gesagt, sie hätten sich eher einen Engländer für die englische Nationalmannschaft gewünscht. Aber Thomas Tuchel hat doch einen super Ruf in England und er war ja in seiner Zeit beim FC Chelsea, ich habe nochmal nachgeguckt, zwischen Januar 2021 und September 2022 auch sehr erfolgreich. Also er hat die Champions League gewonnen, im Halbfinale gegen Real, im Finale gegen Man City. Er hat dann den Supercup gewonnen, er hat die Club-WM gewonnen, er wurde Welttrainer des Jahres 2021. Er hat von 100 Spielen, die er beim FC Chelsea auf der Bank saß, 60 gewonnen, nur 19 verloren. Also für mich ist der Fall klar. Thomas Tuchel hat eine Inselbegabung.
Definitiv, ja. Auf der anderen Seite hat er es auch bewiesen, dass es am Ende vor allen Dingen wegen des Zwischenmenschlichem sehr eng werden kann. Von daher, ja, ist er in dieser Form eben dann auch ein Engländer. Und zwar sagt man ja ganz gerne über Thomas Tuchel, hol ihn, dann wird er dir in 2 Jahren, Klammer auf, Klammer zu, außer beim FC Bayern München, ein paar Titel bringen. Aber dann wird er sich das auch spätestens mit allen verscherzt haben. Also das ist ja genau das, was man dann auch von ihm und über ihn hört.
Aber kann man es sich mit allen verscherzen, wenn man die nur alle paar Wochen oder alle paar Monate sieht? Also klar, englische Nationalspieler, ja, hat er ja nicht im täglichen Business um sich herum, sondern das sind ja nur Maßnahmen, wie es ja neuerdings, ja, immer heißt, Lehrgänge, Länderspiele, Nations League Spiele, WM-Qualifikationsspiele, die finden ja nicht jedes Wochenende statt.
Also ich glaube, das, was er schon immer verkörpert hat, und ich bin es auch leid, jetzt diese alten, weiß ich, Dortmund und Mainz Trainings da rauszuholen, die nun wirklich in den Social Media Netzwerken nun wirklich alle schon 20.000 Mal gesehen haben. Ich glaube aber trotzdem ist über Thomas Tuchel auch bekannt, dass er ein Fachidiot ist, was ja erstmal nichts Schlechtes sein muss. Man könnte auch sagen, er ist ein Nerd, er ist extrem anspruchsvoll, verlangt ganz, ganz viel. Aber das, glaube ich, tut Julian Nagelsmann auch. Und ich glaube, was den Engländern nun gerade unter Gareth Southgate nicht gelungen ist, dass man diese klare Handschrift, dieses taktische Verständnis, diese Spielidee, und das konnte man denen nun wirklich gar nicht ablesen. Und alle haben ja immer gesagt, so, du hast da einen Haufen von Hochbegabten. Normalerweise so ein bisschen dieses Gefühl, was ja viele immer so ein bisschen verächtlich über Jogi Löw gesagt haben, 2014, die deutsche Mannschaft konnte eigentlich nur Weltmeister werden und Jogi Löw stand zufälligerweise an der Seitenauslinie. Ist, wie gesagt, ein bisschen verächtlich und ein bisschen gemein und wird ihm sicherlich auch nicht gerecht.
Das ist sehr verächtlich.
Wird ihm sicherlich auch nicht gerecht, habe ich ja gesagt. Aber bei Southgate hat man das ja eigentlich auch erwartet, mit diesem hochbegabten Haufen. Du hast ja auch gesagt, für dich der Favorit in diesem Jahr auch auf die EM gewesen oder in den vergangenen Jahren auch auf die WM, zumindest auf die vorderen Plätze. Und dieser Vorgabe.
Ja, die vorderen Plätze haben die Engländer ja immer belegt, aber nicht den allerersten Platz. Ne? Das ist so ein bisschen, als hättest du einen Ferrari in der Garage, würdest den aber immer nur im ersten oder zweiten Gang fahren. Also das war destruktiver, sehr defensiv orientierter Fußball, Beamtenfußball, den Southgate hat spielen lassen. Und allein deshalb müssten doch die englischen Experten, müsste doch die englische Öffentlichkeit froh sein, ein wie Tuchel jetzt zu haben, weil Thomas Tuchel kann man nicht nachsagen, dass seine Mannschaften biederen Fußball gespielt hätten. Also der steht ja eher für einen attraktiven Fußball und das kommt doch dieser englischen Mannschaft zugute.
Genau, du hast es in 3 Sätzen geschafft, was ich versucht habe in 90 Sätzen zu erklären, wie so häufig, aber das ist genau das. Ja, also ich traue Thomas Tuchel das definitiv zu, dass er diesen Spielern, die eine Menge drauf haben, seine Spielidee vermitteln kann. Er sieht sie dann ja nur alle paar Lehrgänge und entsprechend kann ich das auch verstehen. Zwischen Deutschland und England gibt es ja sowieso allein schon der Tradition wegen eine Rivalität und vielleicht hätte da der ein oder andere Traditionelle auch mit der Nase mal so ein bisschen gerümpft, wenn jetzt vielleicht ein Engländer wie bei der deutschen Nationalmannschaft am Start gewesen wäre. Aber letzten Endes ist das auch ein Teil der Internationalisierung und ich glaube, das ist für England erst einmal nur von Vorteil. Vor allen Dingen muss man ganz ehrlich sagen, ne, manchmal sind dann die Fußstapfen gigantisch. Und in diesem Fall, muss man eher sagen, fühlen sich diese Fußstapfen so ein bisschen an wie diese Socken, die man Säuglinge anzieht, ne, wo dann unten noch so ein Anti-Rutsch drauf ist. Und ich glaube, da kann Tuchel jetzt schon noch reinpassen.
Ja, wobei Southgate ja immer zumindest in der Nähe des Titels war, ne? Und der ist sehr lange englischer Nationaltrainer gewesen. Aber ja, die Art des Fußballs, der Kader gibt mehr her als das, was man gesehen hat bei den letzten Turnieren. Vor allen Dingen in Deutschland bei der Euro und in Katar 2022 bei der WM. Du hast eben gesagt, als es um Werder Bremen ging, du hättest noch ein paar Folgentitel vorgeschlagen bekommen.
Guck mal hier,
sag
gut,
doch
dass du
mal,
aufgepasst
was steht da zur Auswahl?
Und zwar hat uns der liebe Kulthörer Björn noch einmal ein paar Folgentitel genannt. Das heißt nicht automatisch, dass wir die jetzt auch nehmen werden, weil so selbstverliebt sind wir dann doch.
Björn mal ganz hat kurz gepitcht.
Jetzt muss ich die einmal so.
Ha. Ich könnte sonst sagen, wenn Thomas Tuchel eine Inselbegabung hat oder wenn der VfB keine Chance hat, aber wir haben ja jetzt gar nicht so selber Stuttgart gegen Bayern oder Bayern gegen Stuttgart gesprochen.
So, warte mal kurz, da haben wir es.
So, ich lese dir mal ein paar vor. Wenn der Tom Holstein den roten Faden zieht, wenn Mitch L. Weiser die Wölfe zähmt, wenn ein Hurricane den VfB verwüstet, wenn Zeigler Welt in Bochum auserzählt ist, wenn sie auf der Insel jetzt Tuch schellen. Genau, das ist so die Idee. Ich sag mal so, das werfen wir jetzt mal in den ganz großen Mixer mit rein und dann gucken wir, was am Ende unten rauskommt. Der Mixer sieht ungefähr so aus wie diese Orangensaftmaschinen in den Supermärkten. Da sind so unterschiedliche Kugeln mit ganz vielen Ideen und daraus wird jetzt was zusammengepresst und dann bekommt ihr das oder das Konzentrat bekommt ihr dann nachher in eurer Titelzeile.
Und wenn das nicht hilft, dann hilft nur KI. In Wirklichkeit genau. Sind ja alle Folgentitel KI generiert. Nach 202 Folgen lüften wir endlich dieses lange gehütete Geheimnis.
Ohne Witz, geht das eigentlich?
Bestimmt.
Übrigens, da wollte ich was Spannendes erzählen. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, die Frage ist ja, wo sind wir als nächstes im Einsatz?
Ja, kann ich dir sagen, am Samstag, nein, ich bin nicht bei St. Pauli gegen Wolfsburg. Ich bin in Verl gegen den SVS, gegen den SV Sandhausen, Tabellenführer der dritten Liga. Es ist ein Einsatz für Magenta. Und am Sonntag sehe ich deine Preußen. Ich nenne sie jetzt einfach deine Preußen, weil du so schön über Preußen Münster erzählt hast vorhin. Preußen Münster zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Ja. Da bin ich dann am Sonntag. Und du?
Ich bin, gut, dass du fragst, Michael. Ach, da möchte ich dir diese Frage auch beantworten. Ich bin morgen ist Dienstag in meiner Welt. Da bin ich beim Handball. Also Tempo Gegenstoß ist dann wieder am Start. Und zwar SG Flensburg-Handewitt wird der Titelverteidiger in der European League gegen den Tabellendritten der vergangenen Saison, gegen Tatabánya heißen sie, glaube ich, aus Ungarn. Und dann am kommenden Freitag nochmal Handball, Doppelpack. Und zwar das Heimspiel der Flensburger gegen Wetzlar.
Oh, okay.
Ja.
Und als du gesagt hast, ich bin morgen im Einsatz, ich dachte erst Champions League. Wir haben gar nicht über die Champions League gesprochen. Nee. Da gibt's ja ganz gute Spiele. Real gegen Dortmund, Juve gegen Stuttgart, die Bayern gegen Hansi. Aber hey, komm, egal. Gegen Hansi, ja. Unsere Liga ist die Bundesliga. Die Bundesliga ist die League, die wir hier immer wieder nach vorne bringen.
Und außerdem,
das haben wir hoffentlich einigermaßen geschafft. Ich wollte schon abmoderieren. Du wolltest noch was sagen.
Ich wollte
sagen,
ne? Außerdem, wenn Hansi Flick jetzt irgendwie Vincent Kompany am Nasenring durch die Manege geführt hat, dann könnt ihr das auch in der kommenden Woche hören. Dann werden wir da auch nochmal drauf eingehen, oder?
Ja, klar, eben. Das ist doch klar. Die Champions League, die ist ja erst noch, die steckt ja noch in den Kinderschuhen. Ja. Das dauert ja ewig, bis dieser schwere Tanker in Bewegung kommt, bevor der Wettbewerb in die K.O.-Phase geht. Irgendwann werden wir auch ausführlich über die Champions League reden. Zumal ich jetzt ein Saison-Abo habe, da kann ich wieder ganz viel gucken.
Ja, und was gucken, natürlich auch wahrscheinlich selbstverständlich ist, die ganzen Fußball-Podcasts, es soll ja angeblich ein oder zwei zusätzlich noch zu unserem geben, die sprechen alle über, wie Harry Kane den VfB Stuttgart zerlegt hat. Alle reden darüber. Nein, wir nicht. Wir sind das kleine gallische Dorf. Wir haben ein Talent dafür, die großen Themen wie Eisberge zu umschiffen und am Ende euch sicher in den Heimathafen zu steuern.
Auf Preußen Münster. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Danke fürs Einschalten.
Oh, warte mal ganz kurz, Auge. Du hast den Song vergessen.
Oh, stimmt. Ja,
ohne dich schlafe ich heute noch nicht ein. Immer noch dran. Noch nicht abschalten. Wir müssen noch einen Song auf die Anschluss-Playlist packen.
Hier ist ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein von der Münchner Freiheit. Warum? Weil ich heute Nacht wahrscheinlich wieder nicht einschlafe. Letzte Nacht war das ganz schwierig. Erst um 2:15 eingeschlafen. Meine Güte. Ich habe irgendwann dann mein Handy angemacht und habe mir die Fußballzusammenfassung auf sportschau.de angeguckt, weil ich keine Schafe mehr zählen konnte.
Und ich habe auch noch einen, und zwar von Herbert Grönemeyer, Zeidler, dass sich was dreht, ist ja völlig klar, in Bochum. Und wenn die alte Version drauf ist, dann packst du einfach die neue Version drauf. Es gibt ja noch so eine, die hast du bestimmt auch schon mal gehört.
Die packe ich drauf und dann sage ich nochmal, danke fürs Einschalten. Ja. Wir hören uns und wir beide sehen uns ja vielleicht auch bald mal wieder.
Ich freue mich.
Tschüss.
Gerne, tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.